Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Datum Kosmos, dem Podcast-Angebot des Monatsmagazins Datum. Ich bin Sebastian Laudon, Herausgeber von Datum, und mit mir hier ist wieder Elisa Lex Henkel-Donnersmarck, die Redaktionsleiterin. Hallo Lexi.
Hallo.
Und unser heutiger Gast ist, muss man sagen, eine Berühmtheit, Madeleine Alizade, also known as Daria Daria. Hallo Medi.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du mit uns die Juni-Ausgabe von Datum gemeinsam bestritten hast, den Schwerpunkt sozusagen mit uns gestaltet hast. Es geht um verantwortungsvolles Unternehmertum. Wir werden da noch gleich weiter drüber reden. Zuerst ein paar Worte über dich. Du hast 2010 mit einem Blog begonnen. Und mich würde interessieren, ob es damals so in der Anfangsphase einen Moment gab oder den einen Moment gab, wo du gesehen hast, ui, da passiert was Großes, da geht ein Feld auf. Und wenn du dich dafür für uns ein bisschen zurückerinnerst, das ist doch immerhin 11 Jahre her, also du bist ja nicht mehr ganz frisch dabei. Was war dieser Moment?
Das war, glaube ich, die erste Einladung zu einer Pressereise, also wo ich als damals noch Studentin eingeladen worden bin nach Berlin. Mir wurde der Flug bezahlt, das Hotel bezahlt, und da gab es dann ganz viele, wurden halt die eingeladenen Bloggerinnen und Journalistinnen total hofiert, und da bin ich zum ersten Mal ganz ehrfürchtig da gesessen, habe mir gedacht, okay, jetzt passiert was, und konnte mir noch nicht ganz erklären, was passiert. Ja.
Sehr lustig.
Wie erlebst du denn deinen Wandel von der aktivistischen Internet-Persona zur Unternehmerin?
Ich glaube, mit sehr viel Portion Realität. Also ich glaube, wenn man diesen Schritt wagt, begibt man sich so ein bisschen von der Utopie und der Vision in ein sehr lebensnahes, echtes Feld, wo man vielleicht ein paar Watschen auch kriegt, weil nicht alles umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt. Und ich erlebe es aber auf der anderen Seite auch sehr positiv, nämlich dass ich merke, dass sehr viel mehr geht, als vielleicht andere Unternehmen mir vorher suggeriert hätten. Also ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe mich immer gefragt, warum alles, was ich im Internet bestelle, 50-fach in Plastik konfektioniert ist, und habe dann von ganz vielen gerade Textilherstellern erfahren, dass das ist, weil die Textilien auf dem Weg beschädigt werden. Und wir haben das von Anfang an probiert, komplett ohne Plastikkonfektionierung auszukommen, sowohl wenn es aus der Factory rausgeht, als auch wenn es zu den Konsumentinnen kommt, und haben eine Fehler- oder eine Defektquote aufgrund von Versandschäden von unter 1%. Also da ist mir dann klar geworden, okay, das geht auch anders. Also es geht in beide Richtungen.
Wir haben in dieser Ausgabe uns ein bisschen geheftet an das Wort Woke oder Wokeness. Es geht letztlich um Woke Capitalism oder Woke Entrepreneurship, Woke Consumerism. Da haben wir sehr schnell festgestellt, dass dieses Wort heiß umkämpft ist und eigentlich zu einem extrem polarisierenden Kampfbegriff geworden ist. Mich würde interessieren, wie verwendest du dieses Wort? Was bedeutet es für dich?
Gute Frage. Also ich glaube, mit dem Wort an sich kann ich wenig anfangen, weil es auch einfach ein bisschen ein Modewort geworden ist und man nicht so genau, also man kennt die Ursprünge, es wird ja auch im Heft beschrieben, aber ich glaube, mit dem Wort an sich assoziiere ich jetzt nicht so viel, weil ich es auch nicht wirklich verwende, aber ich glaube, es beschreibt eine Generation von Menschen, die wahrscheinlich auch nicht ganz bubblefrei sind, die sich gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen und die aber auch mit ganz, ganz viel Popkultur behaften.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, die Dilemmata einer Unternehmerin. Wie gehst du damit um, insbesondere gegenüber deinen Mitarbeiterinnen und deinen Kundinnen?
Das sind Konversationen, die wir im Unternehmen täglich führen. Also wir haben gestern erst wieder darüber gesprochen. Das ist ein ständiger Dialog, auszutarieren, was kann man den Kundinnen geben, was kann man ihnen nicht geben, inwiefern gehen wir im Unternehmen einen Schritt weiter, wenn es um Verantwortung geht, zwischenmenschliche Verantwortung, und wo müssen wir aber auch einen Schnitt machen und sagen, okay, das ist jetzt nicht in unserem Wirkungsradius, das fällt vielleicht in ein persönliches, menschliches Sphäre, wo wir als Unternehmen vielleicht auch unsere Verantwortung den MitarbeiterInnen gegenüber auch mal einen Punkt setzen müssen. Und ich glaube, es ist ein Austarieren, es ist ein, wie weit kann man gehen, was kann man machen, wo ist man kein Amazon, der komplett auf die MitarbeiterInnen scheißt und wo ist man aber auch vielleicht nicht mütterlich unterwegs und packt alle in Wolle ein. Also es ist immer ein Austarieren und auch ein Abwägen, was ist wirtschaftlich möglich, was können wir bieten und was können wir nicht bieten. Vielleicht auch wieder ein praktisches Beispiel. Wir hatten auf unserer Website, wir haben sehr genaue Größenangaben. Also wir haben einen Size-Chart mit Größenangaben. Wir haben investieren sehr viel Geld in Fotoshoots mit verschiedenen Models, Videos und so weiter und so fort. Und hatten dann aber das Problem, dass eigentlich dieser Extra-Service dazu geführt hat, dass viele KundInnen mit dem Maßband dann abmessen und sagen, okay, das weicht einen Zentimeter ab, ich will eine Gratis-Retoure haben, die wir halt nicht anbieten. Und da war dann so der Punkt bei uns, okay, das war was wir eigentlich angeboten haben, um inklusiver zu sein, um einen Service anzubieten, aber vielleicht schneidet es uns auch ins eigene Fleisch, weil das dann ein Grund ist, wo sich dann viele auf kostenlose Retouren berufen wollen. Und das sind dann effektive Mehrkosten, die natürlich auf uns zukommen. Und ja, und da müssen wir halt immer überlegen, so was können wir machen, was können wir nicht machen und ja.
Auch große Konzerne entdecken sozusagen die Wokeness für sich. Als jemand, der da auch hinter die Kulissen gerade der Modeindustrie blicken kann, wie erkennt der Konsument oder die Konsumentin, ob es da eine ernst gemeinte Transformation gibt, die es ja auch tatsächlich gibt, auch bei großen Unternehmen, oder ob das ein Greenwashing oder ein Wokewashing oder wie man es nennen mag, ist?
Also ich glaube, ich persönlich, aber vielleicht auch, weil ich natürlich sehr in dem Thema drin bin, erkenne das recht schnell, wenn das nur performativ ist. Also ich finde, das hat man letztes Jahr gemerkt, als George Floyd ermordet wurde, dass ganz viele Unternehmen einfach nur eine schwarze Kachel gepostet haben. Mhm. Und daraufhin kamen dann ganz viele MitarbeiterInnen oder Ex-MitarbeiterInnen und haben gesagt, naja, aber ich habe ganz viel Rassismus bei euch erfahren und jetzt schmückt ihr euch mit einer antirassistischen Haltung, die ihr aber im Unternehmen gar nicht etabliert habt. Und ich glaube, wenn ich bei einem Unternehmen sehe, dass sie nur am 8. März was zum Weltfrauentag posten, dann alle heiligen Zeiten mal irgendwie eben eine Kachel oder einen Post veröffentlichen, dann muss ich vielleicht schon mal, sollte vielleicht schon mal eine Red Flag angehen. Mhm. Darüber hinaus ist, glaube ich, auch eben das Engagement sehr stark daran zu messen, wie stark Dialog geführt wird, wie offen der Diskurs geführt wird, wie die Fehlerkultur des Unternehmens ist, wie umgegangen wird einfach auch mit Defiziten in den vielen genannten Bereichen. Also gerade wenn es um Rassismus, Sexismus geht, ist, glaube ich, das Woke-Washing sehr, sehr stark momentan.
Ein Thema, das wir im Heft ansprechen, ist das Lieferkettengesetz, wo jetzt gerade ein Entwurf in Deutschland zur Diskussion steht. Die Österreicher wollen auf die EU-Regelung warten, die wurde jetzt gerade wieder vertagt, auf Druck von Unternehmen. Wie ist das bei deinem Unternehmen? Ist es wirklich so schwierig, die Lieferkette der eigenen Produkte in den Griff zu kriegen?
Bei meinem Unternehmen ist es vielleicht nicht so schwierig, aber wir sind ein klein mittelständisches Unternehmen und es ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr schwierig bei einem großen Unternehmen, die Lieferkette in den Griff zu kriegen, wie du das benennst, einfach weil in der Textilbranche so viele Subkontraktoren im Spiel sind. Und wir merken das schon bei uns, allein bei den kleinen Betrieben in Portugal gibt es auch Subkontraktoren, was an sich nichts Schlechtes ist, weil wenn eine Factory ausgelastet ist und die Nachbarsfactory sind vielleicht sogar zwei Familien, die befreundet sind, dann übernimmt das sie die Knöpfe annähen oder was auch immer, ist das ja völlig transparent und in Ordnung. Aber gerade wenn es darum geht, dass das bei größeren Aufträgen ist und der Druck ja auch auf den Factories oder auf den Produzenten sehr, sehr groß ist, da kommt ein Inditex her und sagt, wir wollen 80 Tonnen, keine Ahnung, T-Shirts bestellen, der kann aber nur 50 herstellen, dann wieder die restlichen 30 auslagern und da weiß man dann schon nicht mehr, wo das passiert und wie das passiert. Und bei Textilien kommt natürlich dazu, bis dieses Kleidungsstück in den Händen der Konsumentin, der Kundin ist, geht das durch so viele Hände und das merkt man, also wenn man einmal diesen Wertschöpfungskreislauf durchlaufen hat, und das habe ich einmal gemacht, ich bin zum Feld gefahren und habe mir angeschaut, was da alles passiert, Das ist irre. Und da ist es wirklich schwierig, regulatorisch, glaube ich. Oder es ist eine große Herausforderung, regulatorisch entsprechende Schritte einzuleiten, die dann auch wirklich umsetzbar sind in der Praxis.
Verstehe ich das richtig? Das heißt, du kannst verstehen, wenn die Unternehmen oder die Unternehmensverbände da auf der Bremse stehen, was diese Regulierungsversuche angehen?
Also ich kann es verstehen, dass es Kritik gibt. Ich kann aber nicht verstehen, dass man auf der Bremse steht, weil das ist ja in unserem Interesse, dass das leichter gemacht wird und dass das auch, also entsprechende Regulatorien eingesetzt werden. Ist ja, also in meinem Interesse ist es, aber es ist natürlich die Frage, inwiefern man auch mit einem altruistischen Charakter an Unternehmertum herangeht. Und da sind wir halt wieder bei dieser Wokeness oder auch was Unternehmertum für einen bedeutet. Und wir haben ja auch im Vorgespräch für das Heft über Christian Fellmer und Gemeinwohlökonomie gesprochen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Verständnis von Wirtschaften, das vielleicht diese Generation lebt.
Kurzer Themenwechsel. Du bist ja sozusagen nicht nur im Zeugenstand für die Modeindustrie bei uns, sondern auch als öffentliche Person, besonders im Internet, bekommst sehr viele Hassnachrichten. Und mich würde interessieren, es wirkt fast so, als wäre sozusagen eine öffentlich gelebte Nachhaltigkeit oder ein öffentlich gelebter nachhaltiger Lebensstil ein besonderes Reizthema, das sehr viel Hass, Feindschaft sozusagen nach sich zieht. Ist das so in deiner Wahrnehmung? Und wenn ja, hast du eine Erklärung dafür?
Also ich glaube, Erklärungen gibt es viele. Also ich glaube.
Aber ist es so? Du hast genickt, aber das sehen unsere Hörerinnen und Hörer.
Also, ist es? Ja.
Ja, okay, gut.
Also ich glaube, es gibt viele Erklärungen. Eine Umweltpsychologin hat mir mal erzählt, dass das ganz stark auf kognitive Dissonanz zurückzuführen ist. Also dass ich den Menschen vorhalte, dass sie gar nicht so gut sind und sie das dann auf mich zurückprojizieren. Jetzt sehr knapp erklärt. Ich glaube, ich biete einfach als Frau, als auch marginalisierte Frau einfach auch eine Projektionsfläche an. Ich glaube, ich bin auch jemand, der sich jetzt nicht sehr vage ausdrückt, sondern ich weiß schon, dass ich polarisiere mit dem, was ich sage. Das war schon immer so. Und ich glaube, ich muss mir das auch gar nicht erklären, warum Menschen das machen. Also ich glaube, ich muss mir vielleicht eher damit umgehen lernen, also wenn das passiert, wenn ich Hassnachrichten bekomme, wie ich damit umgehe. Aber ich glaube, mir zu erklären, warum Menschen das tun, gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Gründe, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht so ganz, mir zu erklären, warum, weil gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen das machen.
Hast du denn inzwischen irgendwie eine Technik oder Methoden entwickelt, wie du damit umgehst?
Also ich bin sehr rigoros, was Abgrenzung angeht. Ich distanziere mich da, ich lese die Sachen nicht. Wenn ich sie unabsichtlich lese, dann lösche ich die Person oder blockiere sie. Wenn es ein sinnvoller Input ist, dann gehe ich auch gern, wenn ich die Ressourcen habe, die zeitlichen und emotionalen, gehe ich auch gerne in den Diskurs. Und es ist auch schon sehr viel Positives aus Streitgesprächen in den sozialen Medien entstanden, meiner Meinung nach. Aber ich versuche mich ganz klar davon zu distanzieren und mir das nicht zu Herzen zu nehmen oder zu probieren und einfach auch zu lernen, mich abzugrenzen. Also es ist tatsächlich eine Kompetenz, die ich mir erst erlernen musste, die ich nicht kannte. Ich hatte in meiner Familie, Freunden, Bekanntenkreis nie jemanden, der in der Öffentlichkeit stand oder bekannt war. Deswegen wusste ich nicht, wie das geht. Und das hilft mir total. Und auch ganz klar nach außen zu kommunizieren, dass es okay ist, auch als Frau nicht immer nett zu sein, dass man auch batzig sein darf, dass man auch unprofessionell sein darf. Ich bin ja nicht nur die Marke Daria Daria, sondern ich bin auch Madeleine Alizadeh und ich habe auch mal schlechte Tage. Und da muss ich nicht nett reagieren, wenn jemand mir den Tod wünscht oder vielleicht auch was Milderes. Also muss nicht sein.
Machst du das eigentlich immer noch alles selber? Also betreust du deine Social Media Accounts selber oder deine Anfragen oder hast du da inzwischen Filter, Leute, die dich dabei unterstützen, gerade in deiner Außenwirkung sozusagen?
Also den Daria Daria Account, den betreue ich vollends selber. Wäre auch, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll, dass das jemand anderer tut. Das ist so ein höchst persönliches Medium. Da könnte vielleicht eine persönliche Assistenz ein bisschen vorsortieren, aber das schaffe ich easy selber. Für Daria D habe ich ein Community Management Team, die machen alles, was rund um Daria D ist. Und dann habe ich noch ein Management, die sich um alle Anfragen, was Kooperationen, Interviews, alles, was auf InfluencerInnen-Seite anfällt, sich drum kümmert. Das ist ein 3- bis 4-köpfiges Team. Und dann habe ich noch natürlich das Team bei Daria.d überhaupt in der Produktion, in der Logistik und so weiter und so fort.
Das Spektrum deiner Themen ist unglaublich breit. Kinderarbeit, Feminismus, Antirassismus, Tierschutz. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es komplett aufgezählt habe. Wonach wählst du aus, wofür oder wogegen du deine Bekanntheit und deinen Einfluss einsetzt?
Bisher habe ich da recht wenig gefiltert und ich glaube, so das Thema, das so über allem steht, ist Gerechtigkeit. Und überall, wo ich Ungerechtigkeit empfunden habe, habe ich das thematisiert. Jetzt bin ich vor kurzem dazu übergegangen, ein bisschen mehr zu filtern, ein bisschen mehr auszusortieren, einfach weil ich der Meinung bin, dass es viel zu viele Themen gibt, die man so oberflächlich, wie ich das auch oft gemacht habe, nicht behandeln kann. Und es meiner Meinung nach auch nicht mehr reicht, einfach nur eine Insta-Story-Slide zu teilen und damit hat man das Thema besprochen. Also da bedarf es einfach eines weiteren Diskurses und der kommt einfach wirklich viel zu kurz auf Social Media. Deswegen habe ich vor einiger Zeit beschlossen, dass mein Thema die Mode ist, die nachhaltige, die faire, die ethische Mode, weil da auch eine große Intersektionalität besteht. Also da gibt es zu sehr vielen Themen, Gerechtigkeitsthemen, Feminismus, Rassismus und so weiter und so fort und auch die ganze ökologische Komponente, da ist die Intersektionalität gegeben. Das heißt, da kann ich auch von allem natürlich was implementieren, ohne dass ich zu oberflächlich unterwegs bin und hier und da ein bisschen aktivistisch unterwegs bin. Ich habe jetzt Gänsefüßchen gemacht, das sieht man natürlich auch nicht.
Ja, sehr. Du bist Podcast-erfahren, das merkt man sofort. Du bist jetzt seit mehr als 10 Jahren eine Person des öffentlichen Lebens und hast da eben auch, wie wir vorher besprochen haben, auch die dunklen Seiten erlebt. Der Beruf der Influencerin oder des Influencers, das ist so im Moment das, was früher der Feuerwehrmann war oder ja, ähnliche Berufe. Es ist quasi der Traumberuf vieler Junge, wollen YouTuber werden oder was immer. Was rätst du ihnen?
Ich sehe mich gar nicht so in der Position, Ratschläge zu verteilen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen top-down. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, dezidiert ein junger Mensch, so, ich glaube, dann müsste eine dezidiertere Frage sein. Also so generelle Ratschläge. Ich wurde letztens in einem Interview gefragt, ob man das überhaupt noch anfangen kann oder soll. Und denke ich mir, natürlich kann man, wieso nicht? Also ich glaube, das ist die Frage, was ist die Intention? Will ich damit reich werden? Dann wird es vielleicht nicht so schnell gehen, wie es zu einem anderen Zeitpunkt ging, wo der Markt noch nicht so gesättigt war, wenn ich das einfach mache aus Spaß. Und bei mir zum Beispiel war es einfach die Freude an der Kreation. Einfach, ich war immer sehr medienaffin und ich habe immer gern Fotos gemacht, geschrieben, gefilmt. Also einfach die Kreation im medialen Feld. Und wenn man das gern macht, glaube ich, kann es ein schönes Spielfeld sein und aber auch für ernstere Themen, wenn man aktivistisch unterwegs ist. Also ich glaube, ich würde keine Ratschläge geben, ich würde jüngeren Menschen einfach empfehlen vielleicht oder ans Herz legen, dass sie es einfach mal probieren und sich das anschauen, ob sich das gut anfühlt und wenn sich es gut anfühlt, damit weiterzumachen.
Okay, dann werde ich die Frage anders stellen. steht sozusagen die Vorstellung, die man hat als junger Mensch von diesem Leben in der Öffentlichkeit in einem Verhältnis zu der Anfeindung, die man auch bekommt, besonders als junge Frau.
Ich glaube, die Frage musst du mir nochmal formulieren.
Steht bitte. Das in einem Verhältnis? Ist das ausgewogen, wenn man es sozusagen wirklich erlebt?
Boah, das ist sehr suggestiv.
Okay, dann stelle ich die Frage anders. Nein, okay.
Lohnt es sich?
Ich glaube,
das ist... Also ich kann so für mich persönlich beurteilen, weil das liegt ja immer am Messen jeden Bewusstseins. Für mich ist es im Verhältnis, aber da spielt ja noch viel mehr rein. Also einfach die Freiheit, die ich als selbstständiger Mensch habe, die kreative Freiheit, die ich habe. Und dann natürlich, und das alles, ich glaube, die Elizabeth Gilbert bezeichnet es als Shit-Sandwich in ihrem Buch Big Magic, wo sie sagt, bei jedem Job gibt es ein Shit-Sandwich, in das man reinbeißt. Natürlich ist das Shit-Sandwich bei mir, dass ich nicht anonym sein kann, dass ich wegen jedem kleinen Fussel ein Staatsdrama auslöse, dass dass ich sehr, sehr viel mit Fremdzuschreibung konfrontiert bin und das auch in einer Phase hatte, in der ich mich eigentlich erstmal selbst finden musste, so von 20 bis 30, wo man irgendwie selber gerade noch so herumschwimmt und vieles versucht zu finden und dann halt noch damit konfrontiert ist, dass viele andere Leute einem sagen, wer man und wie man eigentlich ist. Aber für mich persönlich steht es im Verhältnis, ja.
Okay. Und um jetzt die nicht mit einer Fremdzuschreibung zu enden, was ist denn deine Selbstbeschreibung? Wie stellst du dich vor, was du machst?
Ich sage, ich bin Madeleine Alisa D., ich bin fast 32 Jahre alt, lebe in Wien und bin Unternehmerin und Influencerin.
Du hast dich vorhin als marginalisierte Frau bezeichnet. Kannst du das bei mir kurz erklären?
Mein Vater ist Iraner, ja, und ich werde nicht österreichisch gelesen. Und somit bin ich zwar als also bin ich in Österreich sehr, sehr oft mit Rassismus konfrontiert gewesen und bin es immer noch, vor allem mit so Alltagsrassismus. Ich werde ständig gefragt, woher ich komme. Ich war letztens erst im Austria-Center impfen und das Erste, was der Typ zu mir sagt, wie mein Platz sieht, ist, woher kommen Sie? Und ich habe gesagt, aus Österreich. Das sind natürlich sozusagen mildere Erfahrungen, als jemand macht, der zum Beispiel eine schwarze Frau zum Beispiel macht, aber ich werde eben nicht als weiß gelesen in Österreich. Und dann erfahre ich natürlich auch aufgrund meiner Sexualität, ich bin bisexuell, erfahre ich auch immer wieder Homophobie, was aber natürlich auch, muss man auch immer dazu sagen, anders ist als für eine Frau, die lesbisch ist oder homosexuell ist.
Vielen Dank, Madeleine. Danke sehr für das Abenteuer, auf das du uns mitgenommen hast mit dieser Juni-Ausgabe von Datum. Es geht um ethisch verantwortungsvolles Unternehmertum. Du bist ein Paradebeispiel dafür und hast uns wirklich sozusagen geholfen, einmal dieses Thema aus unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Vielen Dank für dein Herzblut und dein Hirnschmalz, das du uns geschenkt hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich sehr fürs Dabeisein. Ein Tipp zum Abschluss, die Datum-Juni-Ausgabe von und mit Daria Daria gibt es im gut sortierten Fachhandel oder am besten unter www.datum.at/abo. Und ich verabschiede mich mit der Headline des aktuellen Heftes. Macht es gut!